Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, hier ist die Plattform. Heute Nachmittag willkommen, auch heute mit einer neuen Ausgabe der Plattform. Und wir sprechen heute, ja, spannend über das Thema, ich möchte mal sagen, Abenteuerreisen, über eine Reise nach Indien. Und ich habe aber im Vorfeld gelernt, dass unser Gast da noch einiges mehr inzwischen schon bereist hat, erlebt hat. Und so sprechen wir also eine Stunde darüber. Mein Studiogast heute, mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast ist der Herr Franz Nemetz. Hallo Herr Nemetz, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM in der Plattform. Schön, dass Sie da sind, zu uns gefunden haben, Radio Premiere. Ja, ich würde sagen, machen wir eine kurze Vorstellrunde. Erzählen Sie ganz kurz so das Wichtigste über sich zu sich, damit der Hörer oder die Hörer auch wissen, wer denn da heute bei uns im Studio steht oder sitzt und mit wem wir da heute eine Stunde sprechen. Vielleicht so in Kürze einfach einen Überblick zu Ihnen.
Entschuldigung, mein Name ist Franz Nemetz, ich bin 72 Jahre alt und ich bin regelmäßig unterwegs im Ausland, meistens mit dem Rad. Jetzt die letzte Tour, die war ohne Rad, weil man mir den Unterschenkel amputiert hat und das mit dem Radfahren noch nicht so richtig klappt. Ich möchte ein paar Dinge erzählen über meine Reisen in Indien. Es wird sich wahrscheinlich für den einen oder die andere ganz komisch anhören, wenn ich nicht über spirituelle Dinge spreche, sondern über das, was ein Einzelner, ein individueller Reisender in Indien erlebt und das Ganze drumherum, was man braucht, um nach Indien zu fahren, mit dem Rad oder auch nur mit dem Rucksack. Weil ich war die letzten 10 Wochen mit dem Rucksack unterwegs. Ich habe öffentliche Verkehrsmittel benutzt, sprich Bus, Zug, Rikscha, Tuk-Tuk, alles, was man so kennt. Und ich habe das Ganze ausgekostet und werde Ihnen gleich erzählen, was in Indien gut läuft und was weniger gut läuft in Indien für einen Einzeltourist.
Mhm. Vorweg, Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, Sie waren nicht das erste Mal in Indien, Sie waren schon mehrmals da. Also vielleicht sagen Sie ganz kurz, also es ist nicht der erste Besuch, ganz kurz, dass Sie schon das zweite Mal da waren, ganz kurz vielleicht darüber.
Ja, ich war 2017 das erste Mal in Indien mit dem Rad. Ich bin über Iran, Afghanistan, Pakistan nach Indien auf dem Landweg gefahren, habe mich dann in Indien 2 Monate aufgehalten und in Pakistan etwa 1 Monat permanent. Und was soll ich dazu sagen? Was ist mir passiert?
Vielleicht vorweg so von mir noch die Frage, das wird die Hörer bestimmt auch interessieren, ist jetzt gerade diese Gegend, Indien oder auch sagen wir mal, dieser Bereich, Afghanistan und so weiter, besonders aus Ihrer Sicht interessanter Bereich, was hat Sie gerade in diese Ecke der Welt verschlagen? Also ich meine, andere, die reisen vielleicht nach Südamerika oder nach Russland oder nach China, gab es irgendwie einen Grund, dass Sie genau in die Ecke wollten und haben Sie das andere alles auch schon gesehen oder wieso gerade dann eben die Richtung?
Warum ich dahin in solche Länder fahre, ist ganz einfach. Ich wollte wissen, wie funktioniert das ganze System Seidenstraße jetzt und habe dadurch zwangsläufig die Länder durchqueren müssen oder mich dort aufgehalten, weil zum einen die US-Amerikaner sagen, ja, das sind alle Schurkenstaaten und mit denen kann man nichts anfangen und die sind böse und da gibt es die Taliban und jetzt gibt es zusätzlich noch die IS dazu. Ich war früher in Afghanistan und habe mich in einem Projekt von UNHCR mit den Flüchtlingen, die aus dem Raum Pakistan, Iran zurückgekommen sind. Die sind geflohen vor der Roten Armee. Und als die Amerikaner dann kamen und die Bundeswehr, sind viele zurückgekommen. Und das hat mich interessiert, das hat mich fasziniert, wie die Menschen funktionieren, wenn sie aus solchen Ländern zurückkommen. Ich wollte jetzt sehen, wie sieht es aus nach mehr als 20 Jahren Abwesenheit aus diesen Ländern. Hat sich was verändert? Wenn ja, was? Und wie funktioniert der Islam in diesen Ländern? Ich könnte jetzt eine halbe Stunde über den Islam reden, aber das mache ich nicht.
Machen wir wieder eine Plattform gerne zur Fortsetzung.
Es gibt ja verschiedene Zweige des Islams, strenge, weniger strenge Muslime, und all diese Problematik habe ich kennengelernt und muss feststellen, dass weder im Iran noch in Afghanistan noch in Pakistan sich etwas Grundlegendes geändert hat. Die Mentalität ist so, dass die Gläubigen zu 99% Muslime sind und teilweise sehr strenge Muslime. Man sieht es in Afghanistan als Beispiel, da tragen die Frauen diesen sogenannten Chador, diesen Ganzkörperschleier. Und ich wundere mich, warum jetzt auf einmal so viele junge Afghanen nach Deutschland kommen. Mhm. Die haben in Afghanistan, sagen die Alten, die Eingesessenen, wir sind Brüder, also sprich die Deutschen und die Afghanen, weil wir, ich benutze das Wort nicht gerne, weil wir, so sagen, die Arier sind. Und als Arier sind wir eine Volksgruppe, ein Volksstamm oder wie auch immer. Und wir sind füreinander da, unabhängig jetzt von der Religion. Und die Problematik, als Einzeltourist ein Visum zu bekommen, ist manchmal nicht ganz einfach, speziell für Afghanistan, speziell für den Iran und speziell für Pakistan. Da gibt es doch einige Hindernisse, die man überbrücken muss, um dann das Visum zu bekommen. Aber trotz alledem, ich habe es immer wieder geschafft, entsprechende Einreisevisa zu bekommen für die Länder. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich bin weder bedroht worden, noch irgendwie festgehalten worden. Ich hatte mit dem Fahrrad die Möglichkeit, ein Zelt mitzunehmen. Und ich habe übernachtet in der Wüste oder sonst irgendwo oder mal bei irgendwelchen Leuten, wo die Kinder dann kamen und haben gesagt, komm, du bist Fremder, ich spreche mit meinem Vater, du kannst bestimmt bei uns im Hof dein Zelt aufschlagen. Und so hat es funktioniert. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe die Leute kennengelernt, anders als man sie hier in den Medien kennt. Mhm. Und das war alles sehr, sehr positiv für mich. Und ich möchte dieses Wissen oder diese Erkenntnis weitergeben, aber jetzt muss ich natürlich den Zeigefinger heben. Bitte nicht auf eigene Faust, wenn man weder Land noch Leute kennt und das System Religion nicht gut beherrscht.
Das heißt, was Sie sagen ist, wenn man da hingeht, dann muss man sich zum einen gut informieren, gut vorbereiten oder auch gut eben mit den Landessitten und Gegebenheiten vertraut machen, um da nicht in Fettnäpfchen zu treten. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall sehr wohl und sehr genau einfach auf das vorbereiten, was man da dann als Reise dann macht. unter Eis.
Ja, also ich meine, einer, der jetzt sagt, okay, das mache ich auch mal, ich versuch's, dem empfehle ich, sich bestimmt ein halbes Jahr vorher auf diese Dinge zu konzentrieren. Er sollte kein Smartphone mitnehmen, weil dieses Smartphone wird in großen Teilen der Region nicht akzeptiert. Teilweise wird diese Powerbank, die man als Notfall dabei hat, konfisziert. Oder man kommt nicht in den Flieger rein. Wenn man von hier aus mit einer fremden Airline fliegt, kann das passieren, dass die Airline sagt, nee, sowas darfst du nicht mitnehmen. Und wenn wir schon bei Powerbanks sind, E-Bikes werden generell nicht befördert. Aha. Mit den Airlines, weil die sagen, diese Batterie, die dort ist, für das E-Bike, die transportieren wir nicht. Und somit ist das Problem gelöst.
Ja, also von daher schon mal, was die Mitnahme angeht, das ist auch ein Punkt, wo ich eigentlich die Frage hätte, wenn man sich jetzt vorbereitet, sie sagt, ein halbes Jahr braucht man, dann muss man sich zum einen ja vertraut machen mit der Route, mit den Dingen, die man besuchen will, zum anderen aber auch überlegen, was nimmt man denn mit, was braucht man aufgrund der Wetterlage, aufgrund einfach der mit Navigation, mit Orientierung und natürlich sowieso an Kleidern und vielleicht an Medizin, wenn irgendwo Krankheiten oder irgendwelche Dinge drohen im fremden Land und so weiter und so fort oder auch sprachlich überhaupt. Also das ist ja eine To-Do-Liste, eine sehr, sehr lange, die man da wahrscheinlich ein halbes Jahr vor sich aufstellt und dann abarbeitet. Ja, also auf jeden Fall ein ganz erheblicher Bevorbereitungsaufwand.
Ja, das stimmt so schon. Man braucht jemand, der einem sagen kann, das ist notwendig, das kannst du zu Hause lassen und dann in der Summe, wenn ich mit dem Flieger fliege, dann sagen die, okay, bei 25 Kilogramm ist Ende vom Gepäck oder du zahlst entsprechend Aufpreis. Aber ich habe das immer so gehalten, dass ich so um die 20 Kilo an Gepäck dabei hatte. Ja, die Ausrüstung, wie sagt man heute so schön, Hightech-Ausrüstung, leicht. Dann so expeditionscharaktermäßig, leichte Zelte, leichter Schlafsack, aber trotzdem von hoher Qualität. Mhm. Und ich muss mir Gedanken machen, wo will ich hinfahren? Mhm. Wie gesagt, mit Smartphone funktioniert es im Regelfall nicht. Dann muss ich so analoge Karten mitnehmen. Das ist toll, da kann man, und ein Kompass.
Karte und Kompass, ich erinnere mich an Bundeswehrzeiten wieder.
Genau, ja, da kommt das alles durch.
Ja.
Und da zeichnet man die geplante Route ein und dann, manchmal passiert schon, dass man sich mal nicht genau an die Himmelsrichtung hält, weil vielleicht der Kompass zu klein ist und die Kompassrose nicht so funktioniert, wie man das sich vorstellt. Aber da kann man dann immer noch die Menschen vor Ort fragen. Ich habe das immer so gemacht, dass ich mir junge Leute ausgesucht habe, die etwas besser gekleidet waren, weil ich davon ausgegangen bin, die jungen Menschen, die sprechen oder lernen Englisch und somit war das Problem eigentlich der Verständigung nicht so schwierig.
Also Englisch, würden Sie sagen, ist hinreichend, um sich da zurechtzufinden. Ist das so, oder?
Ja, man kann das so sehen, ja.
Ja.
Man muss natürlich Abstriche machen, wenn man dieses Schulenglisch spricht, also sprich dieses englische Englisch, dann wird es ein bisschen schwierig, wenn man sich da drauf eingeschossen hat. Man muss ein bisschen offen sein und auch so ein paar Slangs verstehen, dann funktioniert es hervorragend.
Mhm. Also mit Englisch würden Sie auf jeden Fall sagen, reicht es oder muss man auch noch irgendwie landesspezifische, irgendwelche zusätzliche Worte oder Begrifflichkeiten sich aneignen, irgendwo die wichtigsten oder?
Ich meine, wenn man sich mit den Lebensumständen beschäftigt,
ja,
von den Ländern, in die man reisen will. Und wenn man weiß, aha, der Islam ist die Religion, dann muss ich halt in Gottes Namen mich damit beschäftigen, welche Zeichen sind wichtig, also sprich Zeichen mit Händen oder mit dem Kopf oder was muss ich beachten, wenn ich mit meinen Füßen irgendwo sitze und solche Feinheiten, ja. Die kann man ja nachlesen und man muss halt immer, so mache ich das, die linke Hand in der Hosentasche haben, weil es sinnvoll ist. Ich begründe das, mit der rechten Hand wird generell gegessen, ob man Besteck hat oder keins. Die rechte Hand ist die sogenannte reine Hand, die saubere Hand. Und die linke, da putzt man sich mit Wasser den Hintern. Oder viele machen das, die Muslime sowieso. Und deswegen ist das die schmutzige Hand und die darf man auf keinen Fall irgendeinem geben.
Ja. Das heißt, diese Spezifika kann man dann auch in Büchern nachlesen oder fragt man andere Menschen, die das schon irgendwo alles auch in Erfahrung gebracht haben? Oder?
Also es gibt bestimmt Bücher, wo das drinsteht, aber ja. Das ist eine langwierige Geschichte, das alles rauszufieseln. Am besten ist, man fragt Menschen, die irgendwie Islamistik studiert haben oder sich in dem, ich sag mal, Handling, Umgang mit Muslimen auskennen. Wie sieht's aus mit der Familie, wenn ich eingeladen werde? Was mache ich mit den Frauen? Mhm. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wenn ich eingeladen werde, dann frage ich nicht, wie geht's deiner Frau, ist die gesund, sondern da frage ich dann einfach, wie ist die Familie, was machen die Kinder, und dann wird er mir, wenn er das will, der Mann, sagen, okay, der Frau geht es auch gut, alles ist in Ordnung, aber ich als Reisender, als Einzelreisender darf niemals die Frage stellen, wie geht es deiner Frau.
Ja. Das sind das eben die also, unterschiedlichen Gepflogenheiten zu dort oder zu hier. Ja,
ja. Ja. Mhm. Und auch das Essen, wenn Brot gereicht wird als Beispiel, dann darf ich auf jeden Fall nicht hergehen und darf die rechte und die linke Hand nehmen, um das Brot zu brechen, sondern nur mit der rechten Hand. Und wie gesagt, die linke, die ist dann in der Hosentasche oder irgendwo dort versteckt. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn ich eine Einladung bekomme, und ich trage eine Armbanduhr, dann nehme ich die Armbanduhr ab. Mhm. Die Armbanduhr verleitet, dass man da drauf schaut, und der Gastgeber, der sieht es, der sieht alles. Ja, der ist so fixiert, dass er eben auch aus dem Augenwinkel mich beobachtet oder den Gast beobachtet. Und wenn der sieht, aha, der schaut immer auf die Uhr, dann hat er keine Zeit, dann hat er kein Interesse an mir. So wird es in etwa dargestellt. Und ich bin dann ein schlechter Gast. Auch wenn ich ein Geschenk mitbringe, ein kleines, aber das wäre ein Grund, dass ich keine Einladung mehr von den Menschen bekomme, weil das spricht sich ja rum. Da fährt irgendein Ausländer und der hat sich daneben benommen, und das geht wie das Lauffeuer rum. Man kann sich vorstellen, dass die Muslime, die beten fünfmal am Tag, dass die sich in der Moschee treffen und dann sprechen die das alles, und dann, das ist...
Das ist schon noch eine Besonderheit. Also es kommen nicht allzu viele Touristen, wahrscheinlich das Touristen vielleicht eher noch, aber nicht mit dem Rad und Alleinreisen in der Form, wie Sie es gemacht haben. Also da sind Sie dann schon noch ein Thema, das nicht nach dem Motto, das eine unter vielen, sondern wo Sie wirklich dann in Ausnahme oder Einzelfall dann sind.
Ja, es ist ganz einfach. Wenn ich in der Reisegruppe unterwegs bin, dann habe ich einen Reiseleiter oder eine Reiseleiterin, und die sagt der Gruppe, passt auf, wir müssen es so und so und so machen. Und ich sage euch dann rechtzeitig, wie ihr euch zu verhalten habt, wenn ein bestimmtes Problem auf uns zukommt. Wenn ich aber allein bin, dann habe ich niemanden zur Seite, dann heißt es, ich muss, wie sagt man, meine Festplatte bemühen und alles rauskramen, was es so gibt. Aber das ist einfach die Routine, die bringt es an den Tag. Und wenn ich dann noch zu dem, der mich eingeladen hat, sage, du, es tut mir leid, ich komme aus einem anderen Kulturkreis, wenn ich einen Fehler mache, dann sag mir das bitte. Mhm. Und das funktioniert auch.
Ja. Wie weit ist denn das Wissen über Deutschland oder über unsere Kultur eigentlich dann dort auch bekannt? Gerade in dem Fall, wenn Sie sich irgendwo vielleicht auch irgendwie falsch benehmen, wissen die Leute, ja, das ist halt dann zum Beispiel in Deutschland, in Europa anders. Oder haben die über unsere Kultur, über unsere Gepflogenheiten da gar keine Kenntnis oder vielleicht auch gar keine Toleranz dazu?
Also ich sag mal, das einfache Volk hat keine Kenntnisse über unseren Kulturkreis. Die wissen nur, aha, Deutschland, Arier, wir sind Freunde. Ja, das ist bei denen im Kopf drin, aber was bei uns, wie bei uns die Umwelt funktioniert, die Arbeitswelt, wie die Bildung funktioniert oder die, ganz wichtig, die Demokratie funktioniert, das wissen die alles nicht. Das kennen die nicht, weil die richten sich nach den islamischen Gepflogenheiten und wenn die ein Problem haben, dann gehen die zum Hodscha oder zu irgendeinem Kirchenmensch und fragen den um Rat. Also das ist ein bisschen kompliziert. Also wenn man davon ausgeht, dass die nichts wissen über unser Land, dann ist man im Vorteil.
Irgendwer hat mir mal gesagt, das Einzige, was dann noch vielleicht bekannt ist, der deutsche Fußball, der ein oder andere Fußballer wäre noch bekannt. Das hat mir mal jemand erzählt.
Ja, das kommt vor.
Ja.
Ja, das ist in Indien, das ist in Pakistan, das ist in Afghanistan und im Iran, da wissen die Fußball und dann meistens kennen die Bayern München. Das soll jetzt keine Reklame für den Fußballverein sein, aber Bayern München, das wissen die. Und dann kennen die noch alte Namen, die mir fast nicht mehr geläufig sind.
Ah ja, heißt, wer Beckenbauer oder wenn?
Ja, Beckenbauer ist auf jeden Fall immer ganz weit vorne dabei.
Ja, ist interessant. Und sowas wie Michael Schumacher, ist das auch ein Begriff? Weil ich habe gerade gehört, die berühmtesten Deutschen sind Steffi Graf, Michael Schumacher und wer war das andere noch? Wer war es denn? Dirk Nowitzki, genau so als die Namen, die auch in der Welt für Deutschland irgendwie im Sport irgendwie bekannt sind. Die dann nicht, oder?
Nein. Das ist also, wenn dann Fußball. Wenn Fußball, dann Bayern München, das kennen Sie. Es tut mir leid, wenn ich jetzt da irgendwelche Vereine vernachlässige, aber so ist es nun mal.
Ja.
Und jetzt nochmal zurück.
Ich denke, wir spielen zwischendrin einfach mal Musik. Wir haben schon 22 Minuten gesprochen. Geht gleich weiter. Ich habe extra einen kurzen Titel Musik ausgesucht. Ulmer Artistin Jessi Hofer und der Titel heißt Society. Bis in 2,5 Minuten oder 3 Minuten knapp. Radio Free FM mit der Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir über das Thema, ja, ich möchte mal sagen, Abenteuerreisen oder Reisen in dem Fall nach Indien. Und mein Studiogast ist der Herr Franz Nemetz. Ja, wir haben schon sehr, sehr viel Spannendes gehört und wir haben wirklich sehr, sehr viel Info, die bestimmt auch euch alle hier interessiert. Also machen wir auch gleich weiter. Ein Punkt, den wir gerade auch ein bisschen in der Pause gesprochen haben, den ich auch gefragt hätte, ist das ganze Thema, wenn man ins Ausland geht, ist natürlich in Bezug natürlich auf Essen und auf Hygiene immer die Gefahr, dass man vielleicht sich gesundheitlich irgendwie den Markt zum Beispiel verdirbt oder überhaupt sich in Bezug auf Krankheiten irgendwie vorbereiten muss, sprich Impfungen und so weiter. Sie sagten sowieso zum Thema Gesundheitswesen, würden Sie auch gerne noch ein paar Worte sagen. Kreisen wir einfach mal vielleicht das ein, wenn man jetzt also so eine Reise antritt, Herr Nemetz, muss man wahrscheinlich auch gesundheitlich, zum einen muss man natürlich topfit sein, zum anderen dann wahrscheinlich vorbereiten mit Impfungen und so weiter. Vielleicht sprechen wir darüber mal kurz.
Ja, also das Problem Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, wenn man auf solche Reisen geht, ist ganz einfach. Sie gehen mit Ihrem Impfbuch, das Sie hoffentlich alle haben, zum Hausarzt und fragen den Hausarzt, was brauche ich denn für Impfungen? Ich fahre als Beispiel in das Land Afghanistan oder Pakistan oder Indien. Was empfehlen Sie mir da? Und dann wird der Hausarzt entsprechend sagen, wir brauchen das und jenes. Und wenn Sie dann noch das Pech haben, so wie ich, dass Sie Diabetiker sind, dann müssen Sie dafür und insulinpflichtig, dann müssen Sie natürlich dafür sorgen, dass Sie für diesen Zeitraum auch entsprechend Insulin dabei haben, dass das auch entsprechend gekühlt ist. Aber all diese Fragen kann der Hausarzt oder der Diabetologe Ihnen beantworten. Ich habe bisher noch keine Schwierigkeiten gehabt, was Insulinversorgung anbelangt. Ich habe immer alles dabei gehabt. Und für Magen-Darm, da gibt es einschlägige Medikamente hier in Deutschland zu kaufen. Da nimmt man ein paar, zwei, drei Päckchen Tabletten mit und nimmt die dann nicht im Voraus, sondern wenn der Fall akut ist und nimmt es dann. Man kann natürlich auch vor Ort was kaufen an den bestimmten Kiosken, die nennen sich Apothekenkioske, aber die Qualität der Medikamente in den Ländern ist extrem schlecht. Also ich empfehle gerne, nimmt das Zeug von zu Hause mit, da weiß jeder, das ist eine gute Qualität und da sind Sie auf der sicheren Seite. Sie nehmen natürlich auch ein bisschen Verbandsmaterial mit, aber nicht so wahnsinnig viel, weil das kriegen Sie alles so unterwegs, nur für den Ernstfall im Moment, sodass Sie sich verbinden können und in der nächsten Apotheke oder im nächsten Krankenhaus, da kriegen Sie dann entsprechend eine fachliche Antwort für Ihr Problem. Nehmen Sie vorsichtshalber ein Mundschutz mit. Es gibt so papierähnliche Mundschutzpäckchen. Da sind 100 Stück drin oder 50 Stück. Nehmen Sie es vorsichtshalber mit. Nehmen Sie auch vorsichtshalber 10 Paar Handschuhe mit, Gummihandschuhe, so wie im Krankenhaus das Pflegepersonal sie trägt. Das ist nur präventiv. Und wenn Sie daran denken, dass es vor Ort so gut wie keine Einweghandschuhe gibt, weil das Problem mit der Hygiene, das ist nicht so präsent bei denen. Oder wenn Sie wissen, erschrecken Sie nicht, wenn man Ihnen Blut abnehmen muss, die haben keinen Stauschlauch, so wie bei uns. Da kommen dann zwei Männer, der eine drückt den Unterarm, der andere oben am Arm und dann kommt der Doc, der hat dann Handschuhe aus dem Erste-Hilfe-Kasten vom Auto. Die passen hinten und vorne nicht und der nimmt dann das Blut ab. Also solche Dinge sollten Sie wissen. Vergessen Sie den ganzen Komfort, den wir hier haben. Richten Sie sich einfach darauf ein und sagen, okay, anderes Land. Die medizinische Versorgung ist zwar, die Menschen sind zwar ausgebildet, aber es fehlt am Material.
Also man muss auf jeden Fall sich darauf einstellen, dass die Verhältnisse im Ausland dort ganz anders sind als
bei uns. Ja. Jetzt möchte ich zurückkommen zum eigentlichen Thema. Jawohl. Ich habe gesagt, Indien ist was ganz Tolles für den einen oder die andere. Ich habe mal aufgelistet, was mir in den letzten 10 Wochen passiert ist oder was mir aufgefallen ist. Für den Einzeltouristen in Indien gibt es eigentlich gar keine Infrastruktur, weil die Inder, die kennen das System Tourismus, Ausländer, überhaupt nicht. So wie bei uns, das können Sie alles vergessen, das gibt es nicht. Die Inder, wenn die auf Reisen gehen in ihrem eigenen Land, die haben entweder ein Zelt dabei oder die buchen irgendwo eine einfache Unterkunft und das war's dann. Essen in Indien ist eigentlich auch einfach. Entweder man hat ein Besteck oder man hat keins. Wenn man kein Besteck hat, dann werden die Finger natürlich der rechten Hand zu Rate gezogen und da wird dann das Essen geformt und zu einer Kugel zusammengepresst mit dem Reis. und dann gegessen. Die Inder können das schneller als wir mit Messer und Gabel das machen. Wenn es Ihnen auffällt, wenn Sie in Indien sind, dann haben Sie einen Nachteil auf jeden Fall als Einzeltourist, weil Sie ja alle Leistungen separat bezahlen. Das bedeutet, sämtliche Eintrittspreise in Museen oder in irgendwelchen UNESCO-Weltkulturerbestätten, Sie müssen davon ausgehen, dass Sie bis zum Zehnfachen mehr bezahlen müssen wie der Eingeborene oder sprich der Inder. Und ich habe mal nachgefragt, dann hat es geheißen, ja, die Ausländer, die haben alle Geld und deswegen hat der Staat das so verfügt. Punkt.
Ja. Also das heißt, Sie haben überwiegend dann also spontan wahrscheinlich entschieden, wo Sie hingehen. Sie haben nicht vorab dann gebucht und wussten, am Tag so und so sind Sie da in der Unterkunft, sondern Sie haben spontan entschieden, heute dahin, morgen dorthin und dann gegebenenfalls geschaut, ob Sie irgendwas bekommen oder sonst was zählt oder wie verplant oder geplant oder wie ungeplant haben Sie das dann mit Übernachtung, gerade mit solchen Unterkünften gehalten?
Also es gibt einen sehr schlauen Abenteuerreiseführer. Und das ist ein dickes Buch. Und der Begriff Lonely Planet, den kennt jeder. Und wenn sich jemand mit Indien beschäftigt, der sollte, dem empfehle ich, dieses dicke Buch, wiegt wahrscheinlich ein Kilo, sollte sich zulegen. Dort sind sehr, sehr interessante Hinweise auf Unterkünfte, wo man gut essen kann, eigentlich wo es einen vernünftigen Kaffee gibt, wenn jemand auf Kaffee steht. Solche Dinge sind dort enthalten. Es sind auch enthalten Hinweise zu Zügen, wann ungefähr die Züge fahren, wie teuer sie sind, in welchen Klassen. Die Busse, die Busverbindungen und alles kann man dort rauslesen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Buch. Und natürlich entsprechend die Landkarten dazu. Da gibt es keine große Auswahl, 3-4 Hersteller und das war's dann. Aber das kriegen Sie dann, das steht dann meistens auch in diesem Abenteuerreiseführer. Dann etwas Wichtiges für alle Single-Touristen, die alle freuen sich und sagen, ich war in Indien, ich war dort und dort und alles war schön. Aber was sie häufig nicht erzählen, dass zum Beispiel die Frauen belästigt werden, auch wenn der Mann dabei ist, das ist also ein riesiges Problem. Das sollte man im Auge behalten. Und auch als Einzeltourist, wenn man da nicht standhaft ist, dann wird man einfach, ich sag's mal symbolisch, über den Tisch gezogen. Da bietet sich dann irgendeiner an als Reiseleiter und verlangt dann das 3-4-5-fache. Da sollte man dann entsprechend handeln und sagen, gut, du kriegst die Hälfte und dann passt es. Oder man lässt es ganz sein. Also es sind so Dinge, die dann wirklich notwendig sind, dass man da standhaft bleibt.
Sowieso, was Sie gesagt haben, auch mit Frauen ist es sehr schwierig, das hört man auch sehr oft. Würden Sie generell sagen, Frauen sollten gar nicht allein oder gar nicht dorthin reisen oder nur in männlicher Begleitung? Und was sagen Sie dazu? Also ich wüsste eine Bekannte, die auch dort und in Richtung Tibet und Himalaya allein unterwegs war, die auch schon im Radio zu Gast war, wo ich auch gedacht habe, wow, also ich hätte ich fand es sehr mutig, sagen wir es mal so. Würden Sie generell sagen, es ist keine gute oder mit sehr, sehr viel Vorsicht und guter Vorbereitung?
Den Frauen empfehle ich, dass sie wirklich sich extrem gut vorbereiten. Ja. Nicht so wie die Männer. Bei den Männern spielt es eigentlich keine große Rolle. Ich meine, das kann mal passieren, dass ein Inder ins Zelt reinkommt und da schläft. Dann ist das halt so und fertig. Aber wenn das bei Frauen passiert, ist halt extrem schwierig. Und die Inder sagen, wenn ich eine Weiße Entschuldigung, wenn ich eine westliche Frau angefasst habe, dann komme ich in den Himmel und da kann man schon erkennen, was da so im Einzelnen im Kopf vorgeht. Also da würde ich sagen, da sollten die Frauen sehr sensibel sein im Umgang. Natürlich, wenn die Frauen irgendwo übernachten in einem Hostel, wo Backpackers unterwegs sind, da ist keine Gefahr, das ist alles okay. Ich habe, was mir noch aufgefallen ist in meiner Tour, ich spreche mit allen Leuten, ich nehme mir immer Zeit und ich erfahre dann auch sehr, sehr viel. Ich erfahre zum Beispiel über Unruhen in der Region Kaschmir, in der Region Punjab, in der Region Kerala, in der Region Darjeeling. Das sind Regionen, wo es immer wieder Scharmützel gibt zwischen der Polizei und irgendwelchen Grundstücksbesitzern, wenn man sich die T-Region Darjeeling anschaut, dann kann man das nachvollziehen. Diese Landlords in Darjeeling, die haben seit mehr als 100 Jahren das Recht, eben diese Teeplantagen betreiben zu dürfen. Und irgendwann ist die Regierung, die Provinzregierung gekommen und hat gesagt, jetzt wollen wir das alles haben. Und da haben die gesagt, nee, und das kommt eigentlich gar nicht so vor bei uns in den Medien. Nur wenn man vor Ort ist, dann liest man ab und zu in der Zeitung oder man sieht die Fotos in den Zeitungen über solche Dinge.
Das sind viele Dinge, wo Sie sagen, die kriegt man gar nicht mit, die man einfach nur vor Ort erlebt, an Schwierigkeiten, an Problemen, an Gegebenheiten, an ja, einfach Dingen, die wir bei uns gar nicht so als ja, Deutscher gar nicht mitbekommen.
Das stimmt. Das für mich ist das zwiespältig, weil die Bevölkerungsrate ist bei 1,4 Milliarden in Indien und die Inder sagen, wir haben eine Demokratie. Ich habe sie noch nicht gesehen. Es tut mir leid. Ich kann mit dem Wort Demokratie in Verbindung mit Indien gar nichts anfangen, weil es einfach nicht funktioniert. Schon allein aufgrund des sogenannten Kastensystems, wenn die ganz untere Schicht, die unterste Schicht der Bevölkerung praktisch nur ja, mehr recht als schlecht dahin vegetiert als Sklaven oder Tagelöhner, dann kann man eigentlich nicht von einer Demokratie sprechen. Und es sind zum Teil wirklich Leibeigene, die dann über 5 oder 10 Jahre für einen Herrn dienen müssen. Ja, also das ist etwas, was mir gar nicht gefällt und deswegen sollte man das mit anderen Augen sehen. Genauso die Regierung, die oberste Schicht stellt dann die Regierungsmitglieder. Das heißt, egal wen man da wählt, eine Familie kommt dann dran und übernimmt das Ruder oder auch nicht.
Aber es ist nicht wirklich eine breitbandige Repräsentanz, sondern es ist in dem Sinne keine, Sie sagen, es ist keine Demokratie, sondern es ist irgendwo eine Autokratie oder eine Oligarchie.
Ja,
in gewissem Weise. Auch jetzt formal mit Wahlen, aber es sind einfach, früher gab es ja die Familie Gandhi natürlich, zum Beispiel fällt mir gerade ein, die dann sehr präsent war, die Regierung oder so weiter.
Ja, und vor allen Dingen der Mahatma Gandhi, ja. Der hat ja 1947,
ja, genau.
Hat er Indien gegründet als Demokratie und das hat ja auch teilweise funktioniert und dann kam irgendwann noch der Einfluss von den Portugiesen. Mhm. Und die Portugiesen, die haben eigentlich das Kastensystem in Indien eingeführt. Also die sind schuld.
Die Portugiesen.
Können wir das ganz einfach sagen.
Ja.
Und da alle gesagt haben, das ist super, das gefällt uns. Die Oberen jedenfalls, ist das so beibehalten worden. Und das jetzt natürlich abzuschaffen, das geht gar nicht.
Mhm. Etwas noch. Ich glaub, wir sollten noch mal kurz Musik spielen.
Okay.
Ich würde sagen, wir spielen noch mal kurz Musik. Moby mit Sandpaper und in 3,5 Minuten sind wir auch wieder da. Die Plattform Radio Free FM. Wir sprechen über das Thema Abenteuerreise Indien mit meinem Studiogast, dem Herrn Franz Nemetz. Und wir waren gerade dabei und haben auch gerade in der Pause noch ein bisschen gesprochen über ja, die Schwierigkeit oder eigentlich, wie soll ich sagen, wie man sich mit den Leuten eben unterhalten muss, was man nicht tun darf, was man tun kann. Knüpfen wir einfach vielleicht an den Punkt gerade an, was Sie gesagt haben. Wichtig, dass man sich eben entsprechend verhält, Mann zu Mann am möglichst irgendwie sich unterhält.
Ja, entscheidend ist, dass man sich zum einen erstmal Zeit nimmt für den Gegenüber und zum anderen gibt es zwei wichtige Kriterien, um eine vernünftige Diskussion in Gang zu setzen, sodass auch der Gegenüber sagt, okay, das ist zwar einer, der aus Deutschland kommt, das wissen sie meistens nicht, wo das liegt. Wenn man davon ausgeht, dass drei Großstädte in Indien so viel Einwohner haben wie Deutschland, dann kann man sich das in etwa vorstellen, was da passiert. Also ich muss, wenn ich ein Gespräch führe, einmal die Eigenschaft haben, zuzuhören. Zum anderen sollte ich etwa das gleiche Alter haben wie der Gegenüber. Und was noch wichtig ist, dass Frauen mit Frauen sprechen und weniger mit Männern. Das hat sich so eingebürgert. Die haben viel vom Islam übernommen und auch das Kastensystem trägt dazu bei, dass man eben nicht hergeht und sagt, okay, ich bin jetzt als Beispiel 30 Jahre alt, ich habe 2 Doktortitel und jetzt muss der mir zuhören, der Gegenüber. Nee, so funktioniert es nicht.
Also keine westliche Überheblichkeit oder Arroganz oder Besserwisserei, sondern einfach gleicher Level versuchen in der Gesprächsführung.
Genau, ja. weil ich bin ja in dem Land Gast und als Gast muss ich mich so verhalten, wie wir es bei uns erwarten von Ausländern, die zu uns als Touristen kommen. Und dann habe ich auf jeden Fall einen großen Vorteil, dass man mir zuhört. Und wenn ich dann noch ein Kunststück fertig bringe, dass ich mich auf dem gleichen Niveau bewege wie der Gegenüber, das heißt, sprachlich muss ich mich dann anpassen oder sollte ich mich anpassen, dann funktioniert das. Und es gibt, die Inder sind wirklich sehr, sehr neugierig, wissbegierig. Die sprechen zu 90% Englisch. Und somit gibt es eigentlich ganz wenig Verständigungsprobleme. Mhm. Und jetzt möchte ich noch weiter fahren mit meinen Negativbeispielen vielleicht oder positiven, das gibt es auch. Was ich erlebt habe, ist ganz einfach. Ich war unterwegs in den Provinzen Assam, Westbengalen, dann in ganz unten in Madras, sprich in Chennai. Dann war ich in der Provinz Goa und in Mumbai. Also ich möchte Folgendes erwähnen. Die Ethnien, mit denen ich zu tun hatte, die waren mir gegenüber immer wohlgesonnen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie in eine brenzlige Situation gekommen bin. Im Gegenteil, die haben mich, weil ich ja alleine war, haben die mich unterstützt. Die haben manchmal sogar gefragt, hast du schon was zum Schlafen? Ich helfe dir, ich rufe einen Bekannten an, da kannst du übernachten und so. Also ich habe oft in Bambushütten übernachtet, ganz toll. Ich habe natürlich mein Zelt dabei gehabt und habe dann, wenn es gar nichts mehr gab, außerhalb der Stadt vielleicht irgendwo im Zelt übernachtet, habe natürlich den Besitzer von dem Grundstück gefragt, darf ich nicht, das gehört zum Anstand. Und das wurde nie abgelehnt. Und das heißt also, ich habe nicht so viel falsch gemacht, wie man glaubt. Mhm. Und wenn man solche kleinen Dinge versteht, dass der Gegenüber bereit ist, willig ist, wenn man ihn vernünftig anspricht und fragt, dann gibt es eigentlich keine Probleme.
Nehmen wir die Multiethnien, die in verschiedenen Religionen, die Sie angesprochen haben, das sind dann Hinduismus wahrscheinlich, der Islam, Christentum, Fragezeichen, oder welche Glaubensrichtungen sind dort jetzt alle vertreten?
Oh, da gibt's noch viele, wie sagt man so, Urreligionen, das weiß ich also beim besten Willen nicht, aber irgendjemand hat mir mal gesagt, es sind weit über 100 verschiedene Religionsarten, die in Indien vorkommen.
Oh ja.
Es gibt primitive Völker. Ich war zum Beispiel im Brahmaputra, das ist ein Fluss, ein recht großer Fluss in Indien, auf einer Insel, die ist 120 Kilometer lang und etwa 20 Kilometer breit. Da wohnt die Ethnie der Machuli. Ganz tolles Volk. Die müssen alles, was sie brauchen, Baumaterial und Treibstoff, alles, müssen die vom Festland rüberkarren mit einer Fähre. Aber die sind so offen. Es kommen nicht viele Touristen hin, aber die waren mir gegenüber wirklich so toll, dass ich gesagt habe, ich muss da nochmal hinfahren. Und ich fahre da auch nochmal hin. Mhm. Nächstes Jahr bestimmt.
Schon geplant? Aha. Ja.
Ja, geplant, ja. Das heißt, ich weiß, wie es abläuft. Mhm. Und ich habe meinen Rucksack gepackt. Und das ist also kein Thema. Ich habe eine Checkliste, dass ich ja nichts vergesse. Und das war's.
Dann starten Sie.
Ja, und rechtzeitig einen Flug buchen, damit er relativ günstig ist. Also solche Dinge mache ich dann schon. Mhm. Ich wollte noch auf ein paar Dinge hinweisen. In Indien, je nachdem in welcher Region man sich befindet, ich war zum Beispiel vor 2 Jahren in Sikkim und in Ladakh. Und da habe ich festgestellt, in Sikkim sagt die Provinzregierung, wir müssen unseren Boden so bestellen, dass so gut wie keine Giftstoffe im Boden vorkommen. Das heißt also, grüner, ökologischer geht es eigentlich gar nicht. Genauso wie in Ladakh. Mit Ausnahme der Hauptstadt, da ist ein bisschen vermüllt, aber die bemühen sich auch. Und das sind die 2 Regionen, wo ich sage, toll, die machen das. Die haben ein Programm aufgelegt, die Regierung, und hat gesagt, ja, bis in 5 Jahren soll Indien müllfrei sein. Die haben überall Müllkübel aufgestellt, nur die Leute wissen nicht, was sie mit den Dingen anfangen sollen und legen den Müll neben dem Eimer ab. Also, und dann gehen sie noch her und verbrennen den eigenen Hausmüll mit inklusive Plastikflaschen und dem ganzen Zeug. Und da kann man sich vorstellen, so wie es jetzt war, bei 30 Grad, es stinkt kolossal, es geht kein Wind. Das heißt also, der ganze Dampf, der hängt irgendwo in der Luft. Und das ist unangenehm. Und deswegen, mein Appell, Mundschutz mitnehmen. Auch deswegen, weil es dort in Indien furchtbar staubig ist. Die Luftverschmutzung von den Autos, die Abgase von den Rikschas, von den Tuk-Tuks, die sind so gigantisch, dass man einfach als Europäer das gar nicht aushält auf die Dauer. Also man muss sich schützen, auch die Einheimischen schützen sich zum Großteil, hauptsächlich die jungen Menschen. Weil sie sagen, nee, so, wir wollen noch ein paar Jahre länger leben und deswegen schützen wir uns. Ist alles in Ordnung soweit. Ich habe gesehen, wie manche Inder ihre heiligen Elefanten behandeln. Wilde Elefanten, die spazieren auf ihren Pfaden. Ja, das ist wie Wildwechselpfad. Und das Land wird immer weniger. Und dann gibt es in manchen Ortschaften Leute, die Teerbrocken anbrennen und dann die Teerbrocken auf die Elefanten schleudern, dass die das Weite suchen. Also ich habe viel gesehen, aber sowas habe ich noch nie erlebt wie dort. Und Ich meine, ein Elefant ist ein tolles Tier. Ja. Mir hat noch keiner was getan. Die sind zwar um das Zelt rumgelaufen und haben geschaut, aha, da schnarcht einer vielleicht oder so. Das Geräusch kennen sie nicht. Und ja, ich habe denen zugeschaut, wie sie ihre Bananenblätter gefressen haben und alles. Es ist also, sind solch schöne Tiere. Nur der Hintergrund ist, das Land wird weniger und die Bauern fürchten um ihren Ertrag.
Also Punkt. Die bewirtschaftbare Fläche wird weniger, wird immer mehr zugepflastert wahrscheinlich. Ja. Aha. Das heißt, dann werden die verscheucht und das heißt, mit der Tierfreundlichkeit ist es nicht ganz so. Aber die haben doch die heiligen Kühe dann irgendwo.
Die heiligen Kühe haben sie auch.
Ja.
Und die dürfen alles machen.
Aha.
Die werden sogar gefüttert und wenn sie nichts zum Fressen haben, dann suchen sie die Müllkübel auf und holen dann aus den Müllkübeln irgendwelche Reste raus und inklusive Plastik und dann wird kommt das alles im Magen. Mhm. Also das sind so Dinge und wenn die irgendwo ihren Fladen ablegen, dann bleibt der erstmal liegen. In manchen Städten gibt es dann schon ein Reinigungspersonal, wo diese Fladen aufsammelt, aber das ist nicht überall der Fall. Mhm. Hauptsächlich in den Regionen in Goa, wo die Strände sind, da ist es ein bisschen schwierig. Mhm. Noch ganz fast zum Schluss, noch etwas ganz Entscheidendes. Wenn Sie nach Indien fahren, nehmen Sie bitte kein Bargeld mit. Es reicht, wenn Sie eine Visa-Kreditkarte haben oder eine ähnliche Karte, dann ist erstmal die Gefahr, dass Ihnen das Geld abhanden kommt, nicht da, weil der Inder mit der Kreditkarte nichts anfangen kann. Er kennt den Code nicht und somit den PIN-Code nicht und somit ist alles relativ okay. Wenn Sie in Goa, in der Provinz Goa, sich aufhalten und sagen, okay, da gehe ich hin, da ist super, da ist der, in der Provinz Goa kostet der Alkohol nur 50% wie im Rest Indiens. Deswegen kommen viele Inder, die einfach übers Wochenende kommen und versuchen, sich da, ich sag's mal einfach, zuzuschütten. Dann sind noch viele Engländer da, die das Gleiche tun. Und dann kommen noch ein paar Russen, die dasselbe tun. Also der Konsum ist gigantisch und im Geschäft kann man mit der Kreditkarte nicht bezahlen. Das heißt, Sie müssen das Geld am Geldautomat abheben. Und dann kann es passieren, dass, wenn Sie am Freitagvormittag kommen, dass drei Geldautomaten kein Bargeld mehr haben, weil die Banken noch nicht so weit sind, dass sie da drüber nachdenken, dass da ein bestimmter Vorrat vorhanden sein sollte, weil eben in diesen touristischen Orten sind kleine Ortschaften mit 3.000, 4.000, 5.000 Einwohner plus die Touristen nochmal so viel, dass man da mehr Bargeld braucht. Das haben die noch nicht drauf. Also wenn Ihnen das passiert, dass Sie Geld abheben wollen und der Automat sagt, nee, gibt nichts, dann müssen Sie versuchen, 3, 4, 5 andere Automaten zu finden, wo die Kreditkarte funktioniert und Sie etwas Geld kriegen.
Mhm. Ich sehe schon, es gibt ganz, ganz viel zu erzählen. Herr Nemetz, wir sind mit der Plattform schon wieder durch. Das war schon wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren und ich denke, wir machen irgendwann mal eine Fortsetzung, entweder der Plattform oder einer Wissensstrahlung, weil Sie haben noch ganz viel zu erzählen, ich weiß das. Jedenfalls für heute war super spannend. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Mein Name ist Michael Trost und Sie waren, sagen Sie den Namen nochmal kurz.
Franz Nemetz. Ich bedanke mich, dass ich eingeladen worden bin und dass das Interesse doch einigermaßen groß ist über das, was ich zu erzählen habe.
Auf jeden Fall. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.